Der heutige Predigttext
steht in Johannes 18, Vers 25 bis 27. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich.
Da sprachen sie zu ihm: Bist nicht auch du einer von seinen Jüngern? Er leugnete und sprach: Ich bin's nicht. Einer von den Knechten des hohen Priesters, der ein Verwandter dessen war, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, spricht: Sah ich dich nicht in dem Garten bei ihm? Da leugnete Petrus wiederum. Und sogleich krähte der Hahn. Ich wurde schon etwas vorgestellt. Und das ist richtig, ich bin jetzt seit einem Jahr hier. Und ich freue mich, hier zu sein. Ich versuche auf Schweizerdeutsch zu sprechen. Genau. Im Schwabenland ist es auch manchmal eine Hürde, Deutsch zu können. Gibt es auch ganz eigene Dialekte, die man kaum versteht. Ich bin aus dem Schwarzwald eben. Ich habe mein Abitur gemacht und nach dem Abitur habe ich meine Lehre begonnen. Und dann habe ich meine Frau geheiratet, die Eva. Wir haben zwei Kinder, den Gabriel und den Oskar. Der ist momentan im Wolfswinkel. Genau, und ich freue mich, dass ich heute hier bin. Vor einem Jahr saßen wir mal hier im Gottesdienst und haben euch mal besucht. Ich weiß nicht, vielleicht kann sich der eine oder andere mal erinnern. Genau, so viel zu meiner Person. Aber es soll ja heute nicht um mich gehen, sondern um Gott. Ich möchte euch fragen, angenommen, du hast in der Schule die letzte Hausarbeit vor dir. Oder du hast schon 80% deines Monatspensums, was du arbeiten musst, erreicht. Oder du hast 3 Monate lang, hast du gesagt, ich gehe jetzt ins Gym, ich gehe ins Fitnesscenter. Du hast schon 10 Wochen hinter dir. Aber die letzten 2 Wochen sind irgendwo so schwierig. Die letzten 20% deines Pensums, die fallen dir unglaublich schwer. Du hast es so weit geschafft und aus irgendeinem Grund macht es BAM. Nichts mehr geht. Aus irgendeinem Grund bringst du die Sache einfach nicht zu Ende. Auf den letzten Metern versagst du deine Kraft. Vielleicht kennst du das. Vielleicht hast du das schon mal erlebt. Ich habe 2023, als mein Sohn geboren wurde, habe ich eine Diät begonnen. Und ich war wirklich motiviert. Ich habe es wirklich durchgezogen. Ja, 3 Monate lang. Das war wirklich hart. Ich habe über 10 Kilo abgenommen. Und dann mit der Zeit habe ich so gedacht, oh ja, hey, mega cool, das wird so bleiben, ja. Ich fühle mich wohl und so. Und ich saß eines Tages in der Bibliothek in Bogenhofen und habe irgendwas gemacht. Dann habe ich irgendwo gelesen, dass ja Bitterschokolade beim Abnehmen helfen soll. Ich habe, als ich mich im Wolfswinkel vorgestellt habe, habe ich den Leuten gesagt, sie sollen mir bitte keine Schokolade schenken, weil irgendwann haben sie einen Pastor, der so aussieht. Ich mag Schokolade sehr. Und es blieb halt nicht nur bei Bitterschokolade. Naja. Und zack, einen Monat später habe ich gemerkt, oh Mist, ich habe wieder zugenommen. Ich habe einen Fehler gemacht. Einen dummen Fehler. Aber jetzt, ich bin wieder dran, ich habe wieder ein Fitness-Abo so, also ich versuche das schon wieder hinzukriegen, ja. Aber egal was es ist, Fehler passieren im Leben, ja. Fehler sind normal, manche sind schlimm, andere sind schlimmer, aber Fehler sind nicht die Endstation. Aber das ist das Problem, was wir in der Schule haben. In der Schule haben wir das Gefühl, Fehler ist Endstation. Ich habe jetzt in der Mathearbeit den falschen Rechenweg benutzt, alles rot durchgestrichen, falsch. Und du kriegst die Mathearbeit zurück und denkst dir so, wie soll ich den Kurs noch bestehen? Keine Ahnung. Du steigst im Klassenranking ab und es geht, plätschert immer weiter dahin. Deine Fehler bringen dich zu Fall. Und manchmal haben wir diese Vorstellung auch im Glauben, diese Einstellung, dieses, jetzt habe ich einen Fehler gemacht und Gott wird mich bestrafen. Wie so ein Militäroffizier, ja. Du hast irgendwas, eine kleine Sache falsch gemacht und jetzt sofort straft er dich und ist sauer auf dich. Und die Belohnung wäre vielleicht noch, dass du keine Strafe bekommst. Und ich frage mich, woher dieses Bild kommt. Kommt es vielleicht aus der Schule? Woher kommt das? Woher kommt dieses Bild? Und es gibt viele Menschen auf diesem Planeten, die dieses Bild von Gott haben. Und viele Leute sagen sich, mit diesem Gott will ich nichts zu tun haben, wenn er so mit mir umgeht. Aber genau das fasziniert mich auch irgendwo an der Bibel. Ja? Die Bibel beschreibt uns nämlich ein anderes Bild. Das sind eine Reihe von Menschen, die Fehler in ihrem Leben begangen haben. Und die heute als große Helden gefeiert werden. Und es gibt so viele Personen, die wir jetzt hier anschauen könnten. Aber eine Person, die mich wirklich interessiert, die mich wirklich fasziniert, ist Petrus. Petrus ist gefühlt der meist erwähnteste Jünger in der Bibel. Ja. Immer wenn irgendwas ist, sehen wir, dass er irgendwas etwas erzählt oder dass irgendein seinen Senf dazugeben muss. Und Petrus steht eigentlich immer für Jesus. Ja. Er steht eigentlich immer für Jesus. Bei der Gefangennahme im Garten Gethsemane war er es, der gesagt hat, nein Meister, das kann nicht sein, die dürfen dich jetzt nicht mitnehmen. Er zückt das Schwert. Ein Fischer zückt das Schwert gegen Soldaten. Ja, nicht so eine gute Idee, würde ich sagen. Also ich glaube, die Soldaten sind besser ausgebildet als der Fischer. Aber er macht das aus einem Grund. Er will zu Jesus stehen. Er will nicht, dass seinem geliebten Jesus etwas passiert. Aber, ja, wir wissen, wie es weitergeht. Jesus wird gefangen genommen und er wird verhört. Er wird zum Hohen Rat genommen und die Leute verhören ihn. Und wir wissen auch, dass Johannes mit in diesen Hof darf. Er hat Connections und durch seine Connections lässt er auch ein bisschen spielen, dass Petrus zumindest in den Vorhof kommt. Weil es ist ihm so ein Anliegen. Er will bei seinem Meister sein. Er will nicht, dass ihm irgendwas passiert. Und Petrus ist draußen bei einer Gruppe und gesellt sich dann zu einer kleinen Gruppe, die am Lagerfeuer, an so einem Kohlefeuer steht. Und wer eine Bibel dabei hat, der kann gerne mitlesen. Johannes 18, Verse 16 bis 18. Johannes 18, Verse 16 bis 18. Da heißt es nämlich, Petrus stand an der Tür draußen. Da ging der andere Jünger, der dem Hohepriester bekannt war, hinaus und sprach mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Da spricht die Magd, die Türhüterin, zu Petrus. Bist nicht auch du einer von den Jüngern dieses Menschen? Er sagt, ich bin's nicht. Es standen aber die Knechte und die Diener da, die ein Kohlenfeuer gemacht hatten, weil es kalt war, und wärmten sich. Petrus aber stand auch bei ihnen und wärmte sich. Und dann wird Jesus verhört, er wird schlussendlich auch geschlagen. Und dann geht die Geschichte mit Petrus weiter. Verse 25 bis 27. Simon Petrus aber stand da und wärmte sich. Da sprachen sie zu ihm, bist nicht auch du einer von seinen Jüngern? Er leugnete und sprach, ich bin's nicht. Einer von den Knechten des hohen Priesters, der ein Verwandter dessen war, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, spricht, sah ich dich nicht in dem Garten bei ihm? Da leugnete Petrus wieder. Und sogleich krähte der Hahn. Also dieser Petrus, ja, der immer wieder beteuert, wie sehr er Jesus liebt. Dieser Petrus, der sich für Jesus einsetzt, der sich gegen Soldaten stellt mit einem Schwert. Der sogar einem Diener des hohen Priesters ein Ohr abhaut. Dieser Petrus, der bereit ist, sein Leben für ihn aufs Spiel zu setzen, ist an einem Feuer mit Dienern zusammen. Und hier ist es für ihn eine größere Herausforderung, Jesus zu bezeugen, als im Garten, wo Waffen auf ihm warten. Er schafft es nicht in diesem Garten. das zu tun. Er schafft es nicht in dem Vorwurf, das zu tun, was er im Garten getan hatte. Er verleugnet Jesus. Der Hahn kräht und die anderen Evangelisten, Matthäus, Markus und Lukas, berichten, wie Petrus nach diesem Verrat bitterlich weint und wegläuft. Er hat verstanden, was er getan hat. Er läuft weg, er weint bitterlich, sein Herz zerreißt. Und wie geht es dir, möchte ich an dieser Stelle fragen, wenn du in deiner Vergangenheit einen großen Fehler gemacht hast? Wie hast du dich gefühlt? Also mir geht es so, wenn ich einen großen Fehler in der Vergangenheit gemacht habe, dann irgendwo, es friert kurz die Zeit ein und mir wird so schlagartig bewusst, was auf einmal passiert ist. Und ein Schleier, so ein dunkler Schleier legt sich irgendwie auf mich, Schuldgefühle plagen mich. Und ich meine, wenn das jetzt im Beruf passiert, okay, wenn das im Fitness passiert oder in der Schule passiert, ist das die eine Sache. Wir werden das wahrscheinlich bald überwunden haben. Irgendwann ist auch das Schuljahr vorbei und dann ist alles vergessen, das nächste Schuljahr fängt an, alles wieder, naja, nicht alles, aber man kann wieder neue Wege gehen quasi. Aber was ist das, wenn es im geistlichen Leben passiert? Wenn ich im geistlichen Leben einen Fehler mache. Und vielleicht haben wir dann das Gefühl, oh, jetzt ist es vorbei. Hey, ich werde es nicht mehr schaffen. Was werden jetzt die anderen von mir denken in der Gemeinde, wenn das jetzt herauskommt? Bis jetzt war doch eigentlich alles perfekt. Und ich glaube, wir haben manchmal die Vorstellung, dass das Ziel eines christlichen Lebens ist, wenn alles perfekt läuft. Aber wenn wir dieses Ziel nicht erreichen, haben wir versagt. Das ist manchmal die Vorstellung, die wir haben. Wenn eine Sache kommt, die unvollkommen ist und die uns das Leben schwer macht, dann haben wir das Gefühl, wir müssen jetzt den Kopf in den Sand stecken und am besten keinem Menschen mehr begegnen. Und wir versuchen uns dann auch irgendwo mit geistlichen Lebenserhaltungsmaßnahmen irgendwo über Wasser zu bringen, um unsere Jahrzehnte des Lebens noch irgendwie zu leben. Oder es kann sein, dass wir sagen, wir geben auf. Wir stecken den Kopf wirklich in den Sand. Und wir machen es wie Judas. Es gibt ein Buch, das ich mir durchgelesen habe. Das hat den Titel Bring es zu Ende von John Acuff. Und er stellt dem Leser dort immer wieder durch das gesamte Buch die Frage, wer bist du am Tag nach perfekt? Wer bist du, wenn Unvollkommenheit und Fehler sich zwischen dir und deinem Ziel stellen? Wer bist du, wenn die Realität deines perfekten Luftschlosses zerfetzt wird? Wer bist du am Tag nach perfekt? Ich habe euch vorhin von meiner Diät erzählt und ich bin auch gerade dabei, ins Gym zu gehen regelmäßig. Doch manchmal kommt es vor, dass ich morgens aufstehen will eigentlich. Und eigentlich habe ich vor, ins Gym zu gehen. Ja, meine Tasche ist schon gepackt. Ach, aber im Bett ist es halt so warm und so kuschelig. Ja. Und manchmal bleibe ich liegen. Obwohl ich wüsste, dass ich eigentlich dahin gehen soll. Obwohl ich wüsste, hey, es ist gut für mich. Ich bleibe liegen. Und im Laufe des Tages bereue ich diese Entscheidung zutiefst. Und ich wünschte, ich könnte sie ändern. Und ich könnte jetzt sagen, okay, ich bin gescheitert. Ja, es bringt nichts mehr. Ich brauche mir das gar nicht mehr vornehmen, ins Gym zu gehen. Hey, komm, lass es doch alles sein. Ich bin gescheitert. Es funktioniert eh nicht. Das könnte ich jetzt sagen, ja. Ich habe noch eine andere Möglichkeit. Ich könnte auch sagen, ja, ich bin heute gescheitert. Aber morgen würde ich es nochmal versuchen. Dein Verhalten am Tag nach perfekt entscheidet, ob du zu den Abbrechern oder zu den Erfolgreichen gehörst, die es trotzdem durchziehen. Petrus hat sich nicht erhängt. Aber er hat den Kopf in den Sand gesteckt. Er hat irgendwo innerlich aufgegeben. Wir lesen danach, dass Jesus seinen Jüngern begegnet. nach seiner Auferstehung. Aber außer, dass Petrus erwähnt wird, wie er zum Grab läuft, wird keine direkte Rede mehr von Petrus erwähnt. Jesus erscheint den Jüngern nach seiner Auferstehung. Er will ihnen Mut machen und er sendet sie nochmal aus. Auch hier kein Wort von Petrus. Nichts. Dieser vorlaute Jünger, auf einmal ist er mucksmäuschenstill. Das ist zum Beispiel Johannes 20, Vers 20 bis 23. Man muss sich jetzt einmal vor Augen führen, was Jesus da seinen Jüngern sagt. Er sagt da, er sendet sie quasi aus und sagt dann zu ihnen, und als er dies gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite, und da freuten sich die Jünger sehr, als sie den Herrn sahen. Und Jesus sprach nun zu ihnen, Friede euch, wie mich der Vater ausgesandt hat, so sende ich auch euch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Wenn ihr jemand die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Und wenn ihr sie jemandem behaltet, so sind sie ihm behalten. Das sagt Jesus nach seiner Auferstehung. Er will, dass ja seine Jünger die Boten sind, die gute Nachricht und das Volk bringen. Und dieser Vergleich ist ja auch krass. Er sagt, wie mich der Vater ausgesandt hat, so sende ich euch. Wow. Starker Vergleich. Aber Petrus berührt das nicht. Auch hier kein Wort von Petrus zu hören. Nichts. Und das Erste, was wir von Petrus hören, die erste direkte Rede, die wir von Petrus hören, ist in Johannes 21, Vers 3. Da sagt Petrus, es sind im Deutschen drei Worte, ja. Sagt Petrus, ich gehe fischen. Das ist die erste direkte Rede von Petrus. Fischen. Hallo? Jesus hat euch gerade ausgesandt, die gute Nachricht zu überbringen. Und was machst du? Du gehst fischen. Und ja, so machen sie es. Ein paar Jünger folgen ihm. Sie gehen zusammen fischen. Und irgendwo wird uns die Geschichte bekannt. Sie sind die ganze Nacht unterwegs. Und sie fangen keinen Fisch. Nichts. Und am Morgengrauen kommt Jesus an den Strand. Und er ruft ihnen zu, werf das Netz auf der anderen Seite aus. Also ich glaube, schon an diesem Punkt muss Petrus wahrscheinlich irgendein Déjà-vu gehabt haben. Und sie machen es. Sie werfen das Netz auf der anderen Seite aus. Und sie können das Netz nicht mehr einziehen, so voll Fische ist es. Und das nächste, was berichtet wird, ist, Petrus springt auf, zieht seine Kleidung an und springt ins Wasser und schwimmt ans Ufer. Er weiß ganz genau, wer da steht. Er weiß es. Jesus. Jesus hat Petrus hier zum zweiten Mal berufen. Nicht, weil sich Jesus von Petrus getrennt hätte, sondern weil Petrus sich innerlich von Jesus getrennt hatte aufgrund des Fehlers, den er begangen hat. Aber es geht noch weiter. Petrus, eben, er springt ins Wasser und dann berichtet die Bibel, wie die Jünger das Boot dann ans Ufer bringen. Und als die Jünger ans Ufer fahren mit dem Boot, dann sehen sie Jesus mit einem Kohlefeuer und Petrus da sitzen. Und Jesus hat ihnen Essen gemacht, gebratenen Fisch. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass Johannes das Kohlenfeuer erwähnt. Wann war das letzte Mal, dass ein Kohlenfeuer in der Bibel erwähnt wurde, in dieser Geschichte? Das war im Vorhof. Da wird explizit von einem Kohlenfeuer gesprochen. Jetzt nochmal ein Kohlenfeuer. Und es wird, glaube ich, noch spannender. Jesus macht ihnen eben Frühstück und sie sitzen dann da. Und Jesus fragt dreimal den Petrus, Petrus, liebst du mich? Und dreimal sagt Petrus, ja, Herr. Was ist das letzte Mal geschehen, als Petrus dreimal gefragt wurde? Ja, ging nicht so gut aus. Damals hat er gesagt, nein, ich kenne Jesus nicht. Und jetzt sagt er, ja Jesus, ich liebe dich wirklich. Und dann schlussendlich bekommt Petrus dreimal den Auftrag, die Herde zu weiden. Also dieser Mann, dieser Petrus, der immer so großkotzig unterwegs war. Dieser Mann, der Jesus in den schwersten Stunden seines Erdenlebens verleugnet hat. Dieser Mann, der so viel Mist gebaut hat. Dieser Mann gibt Jesus den Auftrag, seine entstehende Gemeinde zu leiten. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das bei uns machen würden als, ja. Aber es ist eine große Aufgabe. Es ist eine große Aufgabe. Und ich meine, wenn du eine große Aufgabe in deinem Leben vorhast, für mich ist das dann wie so eine hohe Mauer irgendwie. Ich frage mich, wie soll ich da hochkommen? Wie soll ich das überhaupt machen? Daniel Kahnemann hat untersucht, warum wir uns Ziele setzen, sie aber nicht erreichen. Ich weiß nicht, wer von euch am Anfang des Jahres sich gute Vorsätze gemacht hat. Wenn man euch so fragt oder wenn man uns so fragt, ob wir sie eingehalten haben. Die meisten Ziele schaffen wir nicht. Schaffen wir nicht einzuhalten. Daniel Kahnemann hat festgestellt, dass wir 92% unserer Vorsätze nach wenigen Monaten wieder über den Haufen werfen. Und ein großer Grund, den er festgestellt hat, ist, dass wir uns als Menschen zu große Ziele setzen. Wir wollen zu hohe Ziele erreichen. Und Kahnemann empfiehlt, das Ziel, das ich habe, zu behalten, aber es in kleine Unterziele aufzuteilen. Kleine Hürden, die Schritt für Schritt meinem größeren Ziel immer näher kommen, immer näher kommen, immer näher kommen. Und das ist auch das, was Jesus hier mit Petrus macht. Petrus bekommt den Auftrag, weide meine Herde. Es sei der Präsident dieser neuen Bewegung, die hier entsteht. Ja, ich weiß nicht, wer von euch möchte mit, gut, jetzt ist nicht mehr Ted Wilson, ja, jetzt ist der Namen vergessen. Aber wer würde von euch auf jeden Fall GK-Präsident werden? Also ich weiß nicht, die haben immer irgendwo damit zu tun, da jemand zu suchen. Weil es eine große Aufgabe ist. Petrus bekommt auch eine große Aufgabe. Aber Jesus unterteilt, setzt Zwischenziele. Und das erste Zwischenziel, was Petrus gibt, lesen wir in Johannes 21, Vers 19. Jesus schickt Petrus nicht weg mit dem Ziel, weide meine Herde, sondern das, was er ihm sagt, ist, folge mir nach. Das erste Etappenziel von Petrus ist, lernen, Jesus nachzufolgen. Das ist das erste Etappenziel. Ich finde es so toll. Jesus sieht den Fehler, den Petrus begangen hat, nicht als das Ende seiner geistlichen Laufbahn. Und er bestraft ihn auch nicht, wie es in der Schule passiert. Mit keinem Wort heißt es, boah, alter Petrus, bitte, jetzt hast du mich verleugnet. Du kannst meine Gemeinde nicht führen, ja? Ich brauche jemanden, auf den ich mich verlassen kann. Es muss jemand sein, der wirklich konsistent ist, der keine Fehler macht. Wir denken oft, dass Jesus so etwas sagt. Dass Jesus so etwas zu uns sagt. Zu Petrus hat er das nicht gesagt. Und es hört an dieser Stelle ja auch nicht auf, damit dass Petrus Fehler macht, ja? Galater Kapitel 2. Paulus rügt Petrus. Und kannst nicht verstehen, wie Petrus mit Heidenchristen zusammensitzt. Und kaum kommen Judenchristen rein, entfernt er sich von den Heidenchristen und will so ein bisschen nichts zu tun haben. So. Boah. Paulus rügt ihn. Petrus als Leiter der Gemeinde hat wieder einen Fehler begangen. Und das Jahre, nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist. Jesus wusste das schon. Jesus wusste das schon an diesem Zeitpunkt, dass auch dieser Petrus weiterhin Fehler macht. Weiterhin Dinge tut, die nicht gut sind.
muss euch sagen, mich bewegt diese Geschichte sehr. Denn sie zeigt mir, dass Jesus anders ist, wie wir uns ihn oft vorstellen. Jesus kalkuliert mit deinen Fehlern. Er rechnet sie mit ein und beruft dich trotzdem. Und daher möchte ich dir heute zurufen, rechne auch du mit deinen Fehlern. Rechne auch du mit deiner Unvollkommenheit, die du in deinem Leben siehst. Und egal, ob es in der Beruf, im Beruf, in der Familie ist oder im geistlichen Leben, wisse immer, der, der aufgibt, der hat verloren. Der, der aber den Fehler macht, hat immer die Chance, es morgen besser zu machen. Gott segne euch.